Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Präsident beschreibt drei Schritte, vor schwierigerer Trockenzeit zu bestehen. Die Regierung bereitet sich auf eine neue Reissäune in Kalimantan vor. Peruri eröffnet eine Unterbringung für medizinisches Corona-Personal. Düngemittelhersteller ist bereit, die Produktion für die Nahrungssicherheit abzusichern. Macron überzeugt die USA bei der Suche nach COVID-19 im Stoffen. Neuseeland und Australien diskutieren über Öffnung der Grenze. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert die Vorbereitung von drei Schritten, den Auswirkungen der Möglichkeit einer schwereren Trockenzeit als gewöhnlich in den kommenden Monaten entgegenzutreten und die knappe Verfügbarkeit von Grundnahrungsmitteln zu antizipieren. Dies sagte er bei einer geschlossenen Sitzung diesbezüglich am Dienstag im Merdeka Palace, Jakarta. Er betonte die Prognose von der Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik BMKG, dass 30% der indonesischen Regionen, die in den nächsten drei Monaten in die Saison kommen, mehr Dürre als gewöhnlich erleben werden. Daher betonte er einige Dinge, nämlich zuerst die Verfügbarkeit von Wasser in mehreren landwirtschaftlichen Zentren. Zweitens die Beschleunigung der Bepflanzungszeit, die heute noch vorhandene Regenmenge zu nutzen. Und drittens das Management des Nahrungsmittelvorrats. Der Präsident betonte, dass die Berechnung für Grundnahrungsmittel detailliert sein müsse. Die Regierung bereitet nun sie auf eine neue Reissäune in Kalimantan vor, die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln abzusichern. Obwohl nach einer Prognose eine trockenere Dürre im Jahr 2020 sich ereignen wird. Dies sagte der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto nach einer geschlossenen Videositzung unter der Leitung von Präsidenten Joko Widodo am Dienstag in Jakarta. Airlangga fügte hinzu, dass das Landwirtschaftsministerium und das Ministerium für Stadtbetriebe BUMN sowie andere Institutionen sich auf die Vorbereitung der Nahrungssäuneninfrastrukturen auf der Pisanginsel in Sentral Kalimantan konzentrieren, dan nach dem Bericht der Nationalen Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik BMKG und des Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft KLHK, die Regenmenge in Kalimantan bis November 2020 noch ausreicht, etwa 200 mm, und die Wasserversorgung noch vorhanden ist. Beim Treffen am 28. April 2020 sagte Airlangga, dass es in Kalimantan 900.000 Hektar Torffläche für neue Reisfelder gebe. Etwa 200.000 Hektar davon werden von Staatsunternehmen kontrolliert. Der stellvertretende Minister für Staatseigene Betriebe, BUMN, Budi Gunadi Sadikin, hat am Dienstag der Eröffnung einer Unterbringung für medizinisches Personal, welche Covid-19-Patienten behandelt, im Krankenhaus von Pertamina, RSPP, beigewohnt. Sie wurde vom staatseigenen Betrieb der Stadtgelddruckerei Perumperuri gegründet. Dabei waren die Direktorin von Peruri, Dwina Septiani Wijaya, und die Direktorin des RSPP-Krankenhauses, Christiana Linda, anwesend. Christiana sagte in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta am Dienstag, dass das medizinische Personal in vorderster Front sicherlich eine sehr wichtige Rolle im Umgang mit der Covid-19-Pandemie spiele. Daher sei der Gesundheits- und Fitnessfaktor des medizinischen Personals sehr wichtig. Angesichts der Dringlichkeit des Bedarfs an Unterbringung für Gesundheitspersonal wurde Perumperuri angerufen und diese hat sich schnell bewegt, um das medizinische Personal besser zu unterstützen. Der staateigene Düngemittelbetrieb PT Pupuk Indonesia Persero als einheimischer Düngemittelhersteller brachte seine Bereitschaft zum Ausdruck, dafür Sorge zu tragen, dass die Produktion von Reis und Mais weiterlaufe, um die Nahrungssicherheit zu gewährleisten. Der Leiter der Unternehmenskommunikation von PT Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, sagte in Jakarta, dass sein Betrieb immer bereit sein werde, die Regierung beim Nahrungssicherheitsprogramm zu unterstützen. Um die Landwirtschaftsproduktivität abzusichern, bereitet der PT Pupuk Indonesia, der zur Verteilung der Düngemittelsubventionen beauftragt ist, sich auf den Düngemittelvorrat vor. Der französische Präsident Emmanuel Macron glaubt, dass sie die Vereinigten Staaten USA an den weltweiten Bemühungen zur Suche nach dem Covid-19-Impfstoff beteiligen werden. Die USA und Russland haben nicht an dem Treffen der Europäischen Union teilgenommen. Bei dem virtuellen Treffen am Dienstag, den 5. Mai, haben weltweit Staat- und Regierungschefs, Organisationen und internationalen Banken versprochen, Geldmittel in Höhe von insgesamt 7,4 Milliarden Euro zu spenden. Macron wird 500 Millionen Euro im Namen Frankreichs spenden. Er sagte dazu, die USA seien bei einem anderen Impfstofftreffen. Dies habe aber diese Initiative nicht beeinträchtigt oder verlangsamt. In der Residenz der französischen Präsidenten, Palais de l'Élysée, sagte Macron dazu weiter, er habe das Thema mit US-Präsidenten Donald Trump besprochen. Macron fügte hinzu, dass seine Regierung weiterhin einen Dialog mit der Trump-Regierung und US-Unternehmen führen werde. Die neuseeländische Premierminister Jacinda Ardern hat an einer australischen Kabinettssitzung teilgenommen, um über das Coronavirus zu diskutieren. Die beiden Nachbarländer werden als erfolgreich in der Pandemiebekämpfung angesehen. Sie diskutierten über einen Plan zur Wiedereröffnung ihrer Grenze. Die Sterblichkeitsziffer des Coronavirus Covid-19 in beiden Ländern beträgt nur 1%. Vor der Wiedereröffnung der wirtschaftlichen Aktivitäten wie der Überquerung der tasmanischen Gewässer haben diese pazifischen Länder auch medizinische Geräte aufgerüstet. Die Zahl von SARS-CoV-2-Infektionen in Australien liegt bei 6.800 Fällen und 96 Verstorbenen, während Neuseeland nur 1.137 Infektionsfälle und 20 Todesfälle hat. Vor dem Treffen mit Ardern sagte die australische Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, am Dienstag, den 5. Mai, dass die beiden Länder hoffentlich ein Verkehrszentrum zwischen den beiden Ländern gründen könnten. Berejiklian sagte dazu weiter, der internationale Verkehr sei eine mittel- und langfristige Vision. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.385,24 Rupiah. Der Schwarze Franken erzielt einen Kurswert von 15.543,58 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.122,30 Rupiah. 19 Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute das Thema Covid-19 schafft globale Solidarität. Die Not, die gleichzeitig in allen Ecken der Erde auftrat, kann offenbar das Gewissen der Stadtführer dazu bewegen, sich zusammenzuschließen, um sie zu vermeiden und zu bekämpfen. Die Covid-19-Pandemie, die gleichmäßig über die ganze Welt betroffen ist, ermutigt die Staats- und Regierungschefs, sich zusammenzuarbeiten, sie zu überwinden und zu verhindern. Die Solidarität gegen die Covid-19 zeigte sich beim Treffen der Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt, das am Dienstag, den 5. Mai dieses Jahres von der EU abgehalten wurde. Obwohl es online durchgeführt wurde, hat die Distanz zwischen den Ländern, das Engagement von 40 Staatsoberhäuptern für die gemeinsame Bekämpfung der Covid-19 nicht gedämpft. Wie von der EU-Präsidentin Ursula von der Leyen, die das Treffen ausrichtete, gesagt wurde, eigneten sich die Staats- und Regierungschefs darauf, Mittel für die Entwicklung von Corona-Impfstoffen und die Finanzierung von Forschungsaktivitäten der Behandlung für Patienten mit Covid-19 zu spenden. Die Spenden werden nicht nur von Regierungsführern im Namen des Landes getätigt, sondern auch von Führungsinstituten, den Vereinten Nationen und gemeinnützigen oder philanthropischen Organisationen. Die gesammelten Spenden erreichten 8 Milliarden US-Dollar oder 120 Billionen Rupiah. Frankreich, Deutschland und Saudi-Arabien versprachen jeweils eine Hilfe in Höhe von 8 Billionen Rupiah. Japan versprach sogar Spenden von mehr als 12 Billionen Rupiah. Die EU-Präsidentin nahm auch die Verpflichtung des Sängers Madonna zur Kenntnis, mindestens 15 Milliarden Rupiah zu spenden. Die Länder, die nicht an dem von der EU initiierten Treffen teilnahmen, waren die Vereinigten Staaten und Russland, während China das erste Land, das im Dezember 2019 von Corona infiziert wurde, nur von seinem Botschafter vertreten wurde. Die globale Gemeinsamkeit zur Bekämpfung dieser Not ist das erste Mal, dass dies geschieht. Die Staats- und Regierungschefs der Welt auf dem Treffen sagten, dies sei die erste gemeinsame stattgefundene Bewegung. Die Verwirklichung einer gemeinsamen Bewegung zwischen den Regierungen mit internationalen Organisationen, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Fachleuten, Künsten, Industrien und Wissenschaften zeigt zumindest, dass die globale Zusammengehörigkeit auf der Grundlage des Bewusstseins für die Überwindung von Problemen verwirklicht werden kann. Dies kann eine Kluft sein, die durch Streitigkeiten zwischen Ländern, bewaffneten Konflikten und Feindseligkeiten entsteht. Man hofft, dass diese Initiative zur Überwindung globaler Probleme nicht mit der Entdeckung der Impfstoffe Corona und Covid-19 endet, damit der Traum von Frieden und einer friedlichen Welt verwirklicht werden kann. Das war der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir die historischen Ereignisse am 6. Mai.
Thank you.
Am 6. Mai 1835 gab in New York City James Gordon Bennett Senior die erste Ausgabe des New York Herald heraus. Der Herald gilt als das erste Massenblatt der Geschichte und kostet nur einen Cent. Der New York Herald war eine auflagenstarke Zeitung mit Sitz in New York City, die zwischen dem 6. Mai 1835 und 1924 existierte. Die Erstausgabe wurde von James Gordon Bennett, J.R. herausgegeben. Der Herald berichtet am 19. August 1848 über die Goldfunde im Westen. Ein Goldraus entwickelt sich unter seinem Sohn James Gordon Bennett Jr. finanzierte die Zeitung Henry Morton Stanleys Expedition nach Afrika, um David Livingstone zu finden. 1879 unterstützte der New York Herald die unter einem schlechten Stern stehende Expedition von George Washington DeLong in die Arktis. Nachdem die New York Times 200% der Anteile übernommen hatte, ist der Herald heute weiterhin eine wichtige und einflussreiche englischsprachige Zeitung, die weltweit an 26 Orten gedruckt und in mehr als 180 Ländern verkauft wird. Am 6. Mai 2001 landete Dennis Tito, der erste Weltraumtourist, nach einem 9-tägigen Weltraumflug mit der russischen Mission Soyuz TM-32 wieder in Kasachstan auf der Erde. Als Weltraumtourismus werden Vergnügungs- oder Studienreisen in die suborbitale Bahn oder den Erdorbit bezeichnet. Ziele sind zurzeit die Erdumlaufbahn als Flugereignis und die internationale Raumstation ISS für einen Besuch. Die US-Firma Space Adventure plant in Kooperation mit Russland künftig auch Flüge um den Mond herum anzubieten. Allgemein wird die Reise von Dennis Tito zur ISS vom 28. April bis zum 6. Mai 2001 als die Geburtsstunde des Weltraumtourismus gewertet. Er bezahlte für seinen Flug mit dem russischen Soyuz-Raumschiff etwa 20 Millionen US-Dollar. Als erster Weltraumtourist startete die gebürtige Iranerin Nausheh Ansari am 18. September 2006 mit einem Soyuz-Raumschiff zur ISS. Am 6. Mai 1976 kamen bei einem Erdbeben der Stärke 6,5 in Friuli, Italien, etwa 1.000 Menschen ums Leben. Die im Epizentrum liegenden Orte Cremona del Friuli und Venzone erleiden schwere Zerstörungen. Sie werden in der Folge nach alten Fotos wieder aufgebaut. Das Friuli liegt in einem tektonisch unruhigen Gebiet. Am 6. Mai und 15. September 1976 ereigneten sich im friulanischen Zentralraum um Cremona und Venzone zwei starke Erdbeben jenes im Mai, forderte rund 1.000 Todesopfer. Der Dom von Cremona wurde erheblich versetzt, der von Venzone vollständig zerstört. Die nahe Provinzhauptstadt Udine blieb dagegen fast unversehrt, wobei das zweite Beben hier größeren materiellen Schaden anrichtete als das erste im Frühjahr. Ursache dieser Beben ist die langsame Bewegung der afrikanischen Platte und des von ihr abgespaltenen Adriadorn nach Norden. Deren Druck auf die europäische Platte kann sich über einige Jahrzehnte aufstauen und dann plötzlich entladen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sampaikan rinduku menari bersama cahayamu. Rangkuman cerita tertulis ukiran jiwaku setia memeluk di senjamu.
Bisik angin menyapa hati. Sampaikan rinduku menari bersama.
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien hat heute das Thema Die Volksmärkte sollten während der Pandemie weiterlaufen. Die Volksmärkte müssen weiterhin trotz des Ausbruchs des Coronavirus funktionieren. Der Handelsminister Agus Suparmanto sagte, der Betrieb der Märkte müsse die Sauberkeit des Marktes und der Händler wie auch der Käufer in den Vordergrund stellen und die physische Distanzierung einführen, um die Anwendung der großen Sozialeinschränkungen PSBB in mehreren Gegenden zu optimieren und die Ausbreitung des Virus einzudämmen. In seiner schriftlichen Erklärung am Sonntag, den 3. Mai, sagte Agus Suparmanto, das Handelsministerium werde mit dem Innenministerium der Nationalbehörde zur Milderung der Katastrophen BNPB und der Covid-19-Arbeitsgruppe bezüglich der Handhabung in den betroffenen Gegenden zusammenarbeiten, um die Märkte zu überwachen. Dies diene dazu, den Betrieb sauber und hygienisch zu halten. Agus Suparmanto behauptete, dieser Schritt solle außerdem dazu beitragen, die Verfügbarkeit an Grundnahrungsmittel zu stabilem Preis zu gewährleisten. Daher bat er den Vorsitzenden des Verbandes der indonesischen Bezirke und Städte, allen Provinzbezirk, Stadt- und Dorfregierungen weiterhin die Öffnung ihrer Märkte unter Einhaltung festgelegter Sicherheitsprotokolle zu erlauben. Agus Suparmanto erklärte, die Zahl der Händler auf dem Volksmarkt habe sich durchschnittlich um 29% verringert. Die Reduzierung im Umsatz der Händler belaufe sich durchschnittlich auf 39%, da es weniger Käufer während der Covid-19-Pandemie in Indonesien gegeben habe. Ein ähnliches Schicksal erlebten einzelne Handelsunternehmen, deren Umsatz um 90% zurückging. Darüber hinaus bewegt die Reduzierung des Warenangebots um 50%. Die Fähigkeit, verschiedene Verpflichtungen wie unter anderem die Zahlung von Steuern, Miete, Strom und Gas, Kreditraten und Gehälter der Arbeiter zu erfüllen. Der Schritt zur Bedingung des öffentlichen Marktes wurde auch von Doni Monardo, dem Sprecher der Arbeitsgruppe zur Beschleunigung der Handhabung der Covid-19-Pandemie genehmigt. Laut Doni Monardo hat Indonesien keine völlige Sperrung oder Lockdown angewandt, damit eine Reihe von Sektoren weiterhin operieren können. Die Nationalbehörde zur Milderung der Katastrophen BNPB wird nun Rundschreiben an alle Leiter der Covid-19-Arbeitsgruppe der Provinzen, der Bezirke und Städte herausgeben, um die Handhabung für den Betrieb der Volksmärkte in ihren jeweiligen Regionen zu beschleunigen. Daher sollten Gesundheitsmaßnahmen an den öffentlichen Marktstandorten weiterhin angewandt werden. Die Maßnahmen zur Öffnung der Volksmärkte werden auch von der Kommission 6 des indonesischen Parlaments bei der virtuellen Sitzung mit deren Leiter, dem Handelsministerium, dem Innenministerium, der BNPB-Behörde und einigen betroffenen Verbänden gefordert. Das wurde am 2. Mai vom Generalsekretär des Handelsministeriums, Oke Nurwan, bekannt gegeben. Laut Oke sei der Volksmarkt immer noch offen, um die Lieferung der landwirtschaftlichen Vieh- und Fischereierzeugnisse aufrecht zu erhalten. Das war unser Indonesien.
Kau ungkapkan kepada hati, engkau milikku satu. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi, bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri. Biar aku menepi, bukan lelah menanti, namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi, bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri. Biar aku menepi, bukan lelah menanti, namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Wirtawan uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, nach Papua zu reisen, den Wasserfall Kitikiti zu besuchen. So bleiben Sie bei uns, der Stimulations im RRI WhatsApp ist Voice of Indonesia. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, der Wasserfall Kitikiti ist eines der Touristenziele in der Gegend Fakfak in der Provinz West-Papua, Ostindonesien. Er hat einen einzigartigen Namen und ist von besonderer Außergewöhnlichkeit. Normalerweise liegen die Gewässer, die durch Vulkane verursacht sind, in den Kratern unten, so wie zum Beispiel der Tongkat in Medan, Nord-Sumatra. In der Gegend Fakfak in der Provinz West-Papua werden Sie einen Wasserfall, der direkt ins Meer fließt, finden. Dieser Wasserfall erinnert ein bisschen dem an der Küste Jargon in Yogyakarta. Liebe Zuhörer, im Gebiet des Wasserfalls Kitikiti können Sie zwei einerseits eine ruhige Küste und aber auch einen wasserfallähnlichen Wall sehen. Im Umkreis dieser Region dehnt sich das Panorama des Gebirges, des Regenwaldes und der Küste mit blauem und klarem Wasser aus. Wenn das Wasser nicht hoch ist, sehen Sie eine Küste. Im Gegensatz dazu, wenn das Wasser hoch bei Flut ist, sieht man einen Wasserfall von einem Wall her unterfließen. Deshalb sollten Sie so gut wie möglich Ihre Zeit festlegen, diesen Wasserfall zu besuchen, beide sich veränderten Landschaften zu sehen. Der Wasserfall Kitikiti hat eine sehr schöne Unterwasserwelt. Die Nuance des heterogenen Waldes wird auch Ihre Augen während der Fahrt mit dem Schnellboot oder Longboot verwöhnen, diesen Wasserfall aus dem Hafen Fakfak zu erreichen, sollten Sie mit einem Schnellboot fahren. Dafür brauchen Sie 3 bis 4 Stunden. Die Mitgebühr für das Boot ist ein bisschen teuer. Diese Mitgebühr entspricht aber der angebotenen Natursensation. Die einheimischen und ausländischen Touristen, die zum Hobby Angeln haben, sollten unbedingt den Wasserfall Kitikiti besuchen. Sie sollten aber die dortige Sauberkeit beibehalten und die Umwelt nicht zerstören, damit die Natur immer schön ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Wasserfall Kitikiti in Papua. Thank you.
Of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
This program is ein Kooperation Program zwischen der Voice of Indonesia, dem Indonesischen Staatsrundfunk RRI und dem Behörde für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist Nomor Rumah, auf Deutsch die Hausnummer. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen ein Gespräch mit dem Thema Nomor Rumah auf Deutsch, die Hausnummer vorstellen. Wir werden jeden Satz einmal langsam vorlesen. Die Figur Tony uns di taksi farerin. Dir ort, an der Straße Garuda. Di hintergrund situation, Tony und der Taxifahrer kommen in Jalan Garuda. Der Taxifahrer hat sich Schwierigkeiten, die Hausnummer 5 zu finden, da nicht alle Häuser die Hausnummer haben. Der Taxifahrer fragte den Mann, der da war.
Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf.
Nachdem Sie das Gespräch gehört haben, werden wir Ihnen einige Ausdrücke und Wortsätze vorstellen, die einen Zusammenhang mit dem heutigen Thema haben. Wir werden das Wort zweimal langsam vorstellen. Danach können Sie es wiederholen. Permisi, maaf, mau tanya. Permisi, maaf, mau tanya. Auf Deutsch, Entschuldigung. Ich möchte fragen. Yang mana, auf Deutsch, welche? Yang mana rumah nomor 5? Yang mana rumah nomor 5? Auf Deutsch, welches Haus ist Nummer 5? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Auf Deutsch, ich weiß es nicht. Saya bukan orang sini. Saya bukan orang sini. Auf Deutsch, ich bleibe hier nicht. Nach einer Auswahl zu fragen, können Sie das Fragewort yang mana verwenden oder auf Deutsch welche. In dem Dialog fragt der Fahrer, yang mana rumah nomor 5, yang mana rumah nomor 5, auf Deutsch, welches Haus ist Nummer 5. Di Phrase nomor 5, auf Deutsch, Nummer 5 kann durch den Namen des Hauseigentums ersetzt werden. Zum Beispiel, Yang mana rumah Joko? Yang mana rumah Joko? Auf Deutsch, Welches Haus ist Jokos Haus? Darüber hinaus antwortete die vom Fahrer befragte Person im Dialog. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Auf Deutsch, ich weiß es nicht. Saya bukan orang sini. Saya bukan orang sini. Auf Deutsch, ich bleibe hier nicht. Der Ausdruck saya bukan orang sini. Saya bukan orang sini bedeutet, dass nicht in dieser Gegend lebt. Bevor wir unser Programm beenden, lass uns das Gespräch wiederhören.
Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie fördern, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
This is noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Ku tak lagi merasakan sepi, karena akhirnya aku mengerti cahayamu yang tak pernah pergi dari kehidupan hambamu ini. Dunia penuh ilusi menekanku tanpa berhenti, sehingga aku terus mencari.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.
Thank you.